Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu unserer 207. Podcast-Folge Runner's World Podcast, dieses Mal zum Thema Frauen und Laufen. Ich habe mal so zurückgeblättert in unseren 207 Folgen und bin in den letzten 100 nicht auf dieses Thema gestoßen. Shame on us, also hätte man viel früher mal anpacken müssen. Warum kamen wir jetzt auf die Idee, dieses Thema zu wählen? Weil wir hier in unserem Runner's World Trail Camp in Lech sitzen, wo wir schon seit 2008 hinfahren und ich an meiner Seite drei ganz erfahrene Coaches habe, drei ganz erfahrene Läuferinnen mit dann aber doch unterschiedlichem Background. Zu meiner Linken sitzt gerade hier in unserem Camp-Hotel-Zimmer die liebe Moni Rausch, Dr. Moni Rausch, Sportwissenschaftlerin und Marathonläuferin mit einer PB von unter 2 Stunden 45. Mir gegenüber sitzt die liebe Maiken Liss, eine wahnsinnig erfahrene Läuferin, Ultraläuferin, hat auch einen pädagogischen Background, ist in einem Camp immer so ein wichtiges Detail auch. Und zu meiner Rechten sitzt Sonja von Opel, die unsere Camps organisiert und leitet. Auch eine erfolgreiche Marathonläuferin, Marathon-PB knapp über 2,50. Und so zum Warm-up würde ich euch bitten, euch einmal ganz kurz insofern vorzustellen, dass das ihr unsere Hörerinnen und Hörer mal updatet. Was sind so aktuell eure läuferischen Ziele, Ambitionen, eure persönliche Situation? Und ich würde anfangen mit der Sonja.
Ja, also ich bin gerade 50 Jahre alt geworden. Ich laufe seit über 20 Jahren und mit 50 merkt man, dass es ein bisschen anders läuft, aber nicht unbedingt schlechter und schon gar nicht mit weniger Freude. Ich laufe jetzt noch mal ein bisschen Marathon, um zu gucken, ob das noch geht. Vor allem versuche ich aber untenrum schnell zu bleiben, weil ich glaube, im Alter ist das besonders wichtig. Ich bin jetzt noch mal 5000 Meter sogar auf der Bahn gelaufen in 20 Minuten. Aber es ist anders und genau das finde ich aber gut, weil das geht uns allen so. Die Uhr tickt für jeden gleich und das ist so als Coach auch das, was ich mir jetzt auf die Fahne schreibe, dass ich sage, ich möchte alle Lebensläufer und Lebensläuferinnen an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie man auch, wenn man vielleicht nicht mehr 28 ist, trotzdem noch erfolgreich und mit viel Spaß läuft.
Danke. Maiken, ein paar Worte zu dir.
Ja, was ist bei mir gerade los? Ich bin 47 Jahre alt und ich erstarre aufgrund der schnellen Marathonzeiten von Sonny und von Moni. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was mich ein klein bisschen beschäftigt inzwischen, nachdem mein letzter Marathon auf der Straße fast 10 Jahre her ist. Reizt es mich, das vielleicht doch auch noch mal zu probieren, bevor ich so ein bisschen gefühlt in die nächste Altersstufe überschwenke. Aber genau, bei mir ist es eher so, dass ich mich in den letzten, ja, ich glaube so 6, 7 Jahren ganz intensiv mit dem Thema Western States 100 und dem Lebenstraum beschäftigt habe, mich da zu qualifizieren. Das bedeutet, ich laufe jedes Jahr ein Qualifier Race und möchte so gerne da irgendwann an der Startlinie stehen. Mein Qualifier dieses Jahr hatte ich schon mit dem Lake Zuri im Frühjahr und ich habe diesen Sommer mein erstes DNF gehabt. Ich war bei einem 100-Meilen-Race in Finnland am Start und ich musste verletzt aussteigen. Ich hatte einen Bänderriss. Ja, das ist so auch meine Erfahrung. Und
ist genau. Ja vielleicht auch eine wichtige Erfahrung als Coach.
Total.
Sowas mal selbst zu erleben. Können wir vielleicht später auch nochmal vertiefen.
Ja, können wir gerne vertiefen. Ja. Also es ist natürlich eine Erfahrung, auf die man verzichten möchte. Ich komme mir gerade so ein bisschen unvollendet vor. So mit einem 100-Meilen-Training-Intus und dann ist man irgendwie, geht man eben ohne einen Finish, reist man nach Hause. Ja, aber letzten Endes gehört es eben dazu. Also genau, und ich werde jetzt als nächstes im September beim Amrumer Insellauf mitlaufen. Da gehe ich dann zur Touristeninformation, melde mich da an am Tag des Laufs und zahle da irgendwie meine, weiß nicht, so 5 Euro oder so. Und dann laufe ich um die Insel. Und solche Läufe gefallen mir halt auch ganz schön doll.
Ja. Moni?
Ja, ich bin in einer ganz besonderen Situation. Ich bin jetzt 36 Jahre alt und habe ein 2 Monate altes Baby. Und deshalb ist gerade die Priorität einfach die Rückkehr zum Laufen und dann auch am eigenen Körper erfahren, was es bedeutet, den Beckenboden zu trainieren und wirklich auch wieder fit an irgendeiner Startlinie hoffentlich im nächsten Jahr zu stehen, Marathon zu laufen und vor allem aber erstmal wieder gesund und mit einem starken Beckenboden ins Training zurückzukehren. Das ist meine Laufrealität gerade.
Ja, eigentlich eine schöne Laufrealität.
Absolut, ja.
Lasst uns einsteigen so ein bisschen zum Thema, warum läuft Frau, und jetzt würde ich so die Klammer aufmachen, anders vielleicht auch als Mann? Also Motive, Einstieg, dranbleiben. Und meine erste Frage würde an Sonja gehen. Was sind so in deinem Coaching und wenn du auch in Camps dabei bist, was sind die häufigsten Gründe, warum Frauen mit dem Laufen anfangen?
Ich muss jetzt natürlich echt aufpassen, dass ich nicht zu plakativ bin und nicht zu sehr Menschen in Schubladen stecke, aber ich habe über 1000 Menschen schon gecoacht und kann tatsächlich sagen, es gibt Tendenzen und die Tendenzen bei den Frauen ist tatsächlich erstmal, sie möchten fit werden, sie möchten sich stark für ihren oft sehr anspruchsvollen Alltag machen, sie haben gar nicht so die Ambition, jetzt bestimmte Zeiten zu schaffen, sondern sie wollen mal einen 10-Kilometer-Lauf schaffen oder einen Halbmarathon schaffen oder auch einen Marathon schaffen, aber es geht jetzt dann gar nicht so um irgendwie unter 4 Stunden oder so, dann bin eher ich als Coach diejenige, die sagt, Mensch, aber du rennst doch die 10 in 52 Minuten, dann schaffst doch den Marathon in 4. Und dann ist es oft so, dass ich da fast überreden muss, damit da mal so ein bisschen mehr Ehrgeiz am Start ist. Das ist Frauen manchmal gar nicht so wichtig, sondern es geht dann eher so um den Weg, der das Ziel ist und das, was dann so hinten raus dabei rauskommt eben, dass man sagt, mich hat jetzt dieses Lauftraining unterm Strich hat es mir mehr Energie gegeben, als wenn ich nicht laufen würde. Und das, würde ich sagen, kennzeichnet so ein bisschen den Unterschied zwischen Frauen und Männern. Bei Männern, wie gesagt, entschuldige, wenn ich jetzt zu plakativ bin, aber bei Männern ist es manchmal so, ich muss jetzt den Marathon unter 4 Stunden laufen, dann hänge ich mir die Urkunde in mein Büro und dann weiß jeder, dass ich ein toller Typ bin.
Und was hält die Frauen dann, hast du da irgendeine Erfahrung, was hält sie so langfristig in dem Laufsport? Gibt's da Besonderes?
Ich glaube, das ist tatsächlich, dass man spürt, dass es einem gut tut. Und das spüren Frauen dann noch mehr. Ich würde sagen, Frauen sind ja qua ihrer Biologie, ich meine, wir kriegen ab der Pubertät unsere Periode. Wir sind jetzt, das spüre ich jetzt gerade, in den Wechseljahren. Also wir sind sehr viel mehr nochmal mit unserem Körper konfrontiert und müssen da jeden Tag kommunizieren mit dem Körper und das fühlen. Und dann fühlt man vielleicht auch mehr, was so ein Lauftraining mit einer macht. Und ich glaube, das ist das, was Frau dann am Laufen hält, weil sie einfach spürt, boah, mir geht's schon besser, wenn ich was für mich tue, wenn ich so meine Runde habe. Aber eigentlich am liebsten ohne Druck und ohne ich muss jetzt, sondern ich will und deshalb gönne ich mir das.
Maiken, wenn du so an deine Begegnungen mit Frauen im Coaching denkst, was sind so die mentalen Hürden, die dir da begegnen? Gibt es sowas tatsächlich bei Frauen wie Körperbildvergleich, Perfektionismus, sind das so Dinge, die sie herausfordern? Oder würdest du sagen, Frauen haben keine anderen mentalen Herausforderungen als Männer?
Schwierige Frage tatsächlich. Ich würde so sagen, dass ich da gar nicht so ein wahnsinniger Unterschied bemerkbar macht, beziehungsweise ich tatsächlich eher das Gefühl habe, dass Frauen mental wesentlich stärker sind als Männer, weil ich Frauen erlebe als geduldiger in der Vorbereitung auf ein Rennen und als wesentlich realistischer. Also in die Richtung tatsächlich auch fast schon, wie Sonny meint, dass sie sich eher auch unterschätzen und vorsichtig sind, aber entsprechend auch sehr viel näher an der Realität unterwegs sind, im Gegensatz zu Männern. Bei Männern erlebe ich tatsächlich auch häufig dieses Bucketlist-Ding und den Coaching-Termin, damit die Kolleginnen es wissen. So, also das habe ich tatsächlich schon häufiger gedacht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich schon ja auch eher Coachin bin in einem Nischenbereich. Also ich sag mal so 50% meiner Athletinnen und Athleten gehen wirklich auf Ultras und gehen auf die sehr langen Distanzen.
Ultra für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht wissen, ist alles, was länger ist als Marathon. Marathon ist 42 Kilometer lang. Ja, also genau. Ultra ist schon Extremsport auch. Ne?
Ja, ganz genau. Und ich glaube, dass ich auch deswegen dann doch einen relativ hohen Männeranteil im Coaching habe, weil es eben auch gar nicht so viele Frauen auf den Ultradistanzen gibt. Viele Frauen trauen es sich nicht zu oder haben auch die Vorstellung oder auch ja auch die Lebensrealität, dass sie gar nicht die Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Ich erlebe viele Männer, die sich die Zeit halt einfach nehmen und solche Projekte umsetzen. Und ich erlebe weniger Frauen, die eben voll im Familienleben, im Berufsleben stehen, die sich da die Freizeit für sich nehmen. Ja, da sehe ich einen großen Unterschied.
Ja. Was uns fast zu Moni bringen könnte jetzt, bevor Moni, eigentlich habe ich, Moni als Sportwissenschaftlerin würde ich gerne fragen, gibt es typische Unterschiede im Trainingsverhalten und Belastungssteuerung zwischen Männern und Frauen? Aber vielleicht kannst du, bevor du darauf eingehst, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, die Frage, kannst du mal sagen, wie macht ihr das eigentlich zu Hause, dein Partner Felix und du? ist das gut geteilt? Ehrlich gesagt, können wir ein bisschen das beurteilen, weil wir sitzen hier im Camp und Felix ist auch als Coach dabei. Und da hat man in der Außenbetrachtung, hat man so das Gefühl, dass ihr das wahnsinnig toll teilt. Aber jetzt hau mal raus. Jetzt kannst du Felix einen mitgeben, wenn du möchtest.
Da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar drum. Ich habe einen sehr emanzipierten Mann auch, was das angeht. Also wir teilen uns tatsächlich alles, was er nicht machen kann, ist halt stillen. Das gehört nun mal zur Frau. Auch die Frau kriegt die Kinder und da ist er sehr bedacht und nimmt mir total viel Arbeit weg, wenn es zum Beispiel ums Wickeln geht. In der Nacht zum Beispiel, ich stille, er wickelt. So langsam spielt sich das auch ein, dass ich anfange auch zu wickeln und er aber dann so ab 4, 5 Uhr wach ist, dass ich dann auch ein bisschen schlafen kann, wenn die Kleine denn schreit. Wir haben aber, das muss ich dazu auch sagen, ein echtes Anfängerbaby, also da sind wir auch sehr dankbar drum. Ihr habt sie ja jetzt hier schon live und in Farbe erlebt. Aber da sind wir, da ist er sehr, wie gesagt, sehr emanzipiert und das funktioniert bei uns wirklich gut. Und er gibt mir aber auch die Zeit, wenn ich denn mal laufen möchte. Und bei mir läuft es sich im Grunde von Stillpause zu Stillpause. Das sind so die Zeiten, wo ich dann auch anfangen kann zu trainieren. Und das ist am Anfang, sind das eben maximal 2 Stunden. Und die nehme ich mir, die muss man sich dann auch nehmen und dann muss man so Sachen wie Staubsaugen oder sonst was dann halt mal zur Seite fallen lassen, wenn man denn was für sich tun möchte.
Ich muss jetzt aber einmal ganz kurz sagen, die Mütter, die uns jetzt zuhören, denen muss ich mitgeben, Moni ist eine Ausnahmemutter und Ausnahmesportlerin, weil du so motiviert bist. Du hast so Bock auf Sport und auf Laufen und man muss dich ja fast zurückhalten. Also du sagtest, Martin, das Baby ist ja gerade mal 2 Monate alt und du bist schon wieder so fit und machst so viel. Das geht nicht jeder Frau so. Also viele haben dann natürlich erstmal gar keinen Kopf dafür und das ist auch gar nicht schlimm. Trotzdem läuft's nur, wenn man intrinsisch motiviert ist. Das ist, glaube ich, das, was man sich immer klar machen muss. Es muss von innen rauskommen. Man muss Lust haben, dann die Laufschuhe zu schnüren. Und da muss jede Frau und junge Mutter sich, glaube ich, den Zeitpunkt selber wählen. Wann ist jetzt der Moment, wo ich sage, trotz schlafloser Nächte und vielleicht noch nicht intaktem Beckenboden, fange ich jetzt langsam wieder an. Und da bist du wirklich besonders. Du bist sehr fit in diese Schwangerschaft reingegangen, sehr fit da auch wieder rausgekommen und auch jetzt schon wieder auf einem bemerkenswerten Niveau. Also mal Kompliment an dich an dieser Stelle und an alle anderen. Setzt euch nicht so unter Druck.
Nee, das ist genau. Da muss ich Sonny auch sagen, das darf man nicht machen. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, ich hatte eine relativ unkomplizierte Schwangerschaft und ich habe ab Tag 3 aber konsequent mit Beckenbodentraining angefangen, weil es mich hat das Thema auch in der Schwangerschaft schon nicht losgelassen, weil das was ist, was mir meine Freude am Leben dann auch so ein bisschen nehmen würde, weil das Laufen schon dazu gehört und das war mir extrem wichtig, dass das funktioniert und da gebe ich sehr viel Mühen und Schweiß rein, dass das auch klappt. Und dann kann ich aber auch den Frauen Mut machen, es funktioniert. Aber bei mir sind auch schon viele Tränen geflossen. Ich war auch schon oft eifersüchtig, dass der Felix laufen konnte und ich nicht. So ist es eben. Also es ist auch jetzt alles nicht super, aber es funktioniert, wenn man dran bleibt.
So, ja. Jetzt machen wir die Sportwissenschaftlerin. Ich hatte gefragt, gibt es typische Unterschiede im Trainingsverhalten zwischen Männern und Frauen und bei der Belastungssteuerung? Muss man da was beachten?
Ja, und
das kann sein, muss nicht sein. Sag's uns.
Ja, ich würde eher sagen, es sollte Unterschiede geben. In der, also was wir so kennengelernt haben im Training in den letzten, ich sag mal so 10 Jahren, ist im Grunde, dass das Training der Männer über uns Frauen drüber gestülpt wurde. Und das sollte sich in der in Zukunft ändern, weil wir nun mal von der Anatomie her, von unserem Körper her anders sind als Männer. Und das muss man beachten. Und es ist auch nicht so, dass es nicht beachtet wird. Es fängt ja jetzt so langsam immer mehr an, das frauenspezifische Training, auch das, was Zyklus angeht. Was die Sportwissenschaft aber schon rausgefunden hat, ist, wir sind, das haben Sonny und Maiken ja auch schon gesagt, in der Masse sind wir besser zum Beispiel im Pacing als Männer. Das ist erwiesen. Weil wir unsere Tempoeinteilung aus verschiedenen Gründen besser machen als Männer. Da muss ich uns jetzt auch mal auf die Schulter klopfen. So ist das. Aber es sollte gerade was, wir kommen bestimmt später ja auch noch auf das Thema Krafttraining. Wir haben eine andere Hüfte als Männer, wir haben eine andere Anatomie und da müssen wir unser Training darauf anpassen, dass wir uns zum Beispiel nicht in irgendwelche Überlastungserscheinungen reinlaufen. Und da sollte sich das Training anpassen in der Zukunft. Und im Spitzensport macht es das auch schon.
Ja, tatsächlich spannendes Thema, wurde über Jahrzehnte vernachlässigt und dieses Thema, was du angesprochen hast, zyklusbasiertes Training, darauf sollten wir später im Podcast unbedingt nochmal eingehen. Lass uns einmal so jetzt noch zu Beginn des Podcasts in die Praxis auch mal reingehen. Was braucht's wirklich und was sind Mythen beim Thema Training? Ich würde dich, liebe Sonja, mal bitten, was, wenn eine Frau dreimal in der Woche laufen geht, was ja so ein gesundes Maß ist, ja, was würdest du dann so als gesunde Laufwoche ihr empfehlen?
Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man Akzente setzt, egal was die Zielsetzung ist. Ob ich jetzt ein Zeitziel habe, ein Distanzziel oder einfach nur fitter werden möchte, muss man alle Bereiche des Körpers durchs Training berühren. Ich sage immer, man muss seine Grenze berühren, um sie zu verschieben. Und das ist einmal die Grenze im Bereich Ausdauer, dass man eben sagt, ich mache lange, langsame Läufe und ich fange vielleicht auch an mit 40 Minuten, dann 50 Minuten, dann 60 Minuten. Und das muss man sukzessive ausbauen im langsamen Tempo, also diese aerobe Grundlage. Die zweite Einheit wäre genau das andere Ende, nämlich mal so das kurze, schnelle. Das ist wichtig, auch wenn man sagt, ich will doch gar nicht schnell laufen. Ja, aber es kitzelt Stoffwechselvorgänge, es kitzelt einen Bereich im Organismus, den wir können. Wir können schnell laufen, auch ohne Sauerstoff. Wenn wir das aber nie machen, dann verlernt das der Körper so ein bisschen. Das heißt, ich empfehle auch jeder Frau, macht doch mal so Minutenläufe. Also mal eine Minute schnell, Minute langsam, Minute schnell, Minute langsam. Und dann gerne auch mit so Bildern arbeiten. Du musst den Bus erwischen und gib doch jetzt mal Vollgas. Und das ist oft sowas, was Frauen dann nicht so gerne machen, weil sie eben sagen, ach, ich will doch gar nicht so wirklich schneller werden. Aber man wird gesünder dadurch, weil man eben diese anaeroben Fähigkeiten weiter am Laufen hält, im wahrsten Wortsinn. Naja, und die dritte Einheit, würde ich sagen, sollte ein zügiger Lauf sein, den man aber so noch im Griff hat, wo man halt mal für 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten an der sogenannten Schwelle läuft und so ein bisschen mal so fühlt, okay, hier kriege ich gerade noch genug Sauerstoff, boah, da komme ich ganz schön außer Atem. Und da auch gar nicht, man braucht nicht unbedingt eine Uhr und ein Pulsmesser oder schon gar kein Laktatmessgerät, sondern einfach mal mit in seinen Körper reinhorchen, könnte ich jetzt noch sprechen? Hier kann ich auf keinen Fall mehr sprechen bei dem Tempo. Und dann einfach mal so diesen Bereich kennenlernt. Und das wären so für mich diese drei Grundeinheiten. Also lange, langsam, ganz kurz und ganz schnell und mittellang und mittelschnell.
Aber das wäre ja eine empfehlenswerte typische Trainingswoche, genauso auch für einen Mann. Das, glaube ich, kann man auf den Punkt bringen. Was wären denn jetzt mal an euch alle drei so gefragt? Was wären so, oder kennt ihr in eurer Praxis so Trainingsmythen rund um Frauen, die euch so richtig nerven auch? Also ich kenne eins. Frauen müssen immer vorsichtiger trainieren als Männer zum Beispiel. Oder kennt ihr sowas auch? Also Maiken, Moni, Sonja oder nicht? Also
muss ich jetzt gerade überlegen. Ich kenne nur die Geschichten von ganz früher, dass Frauen gar nicht laufen sollten. Also in den 80er Jahren sollten die nicht länger als 3000 Meter laufen, weil es hieß, es ist gefährlich. Das ist so ein Mythos, der mich nervt. Aber ich glaube, mit dem haben wir längst aufgeräumt. Wir sind ja jetzt in einem Zeitalter, in dem wir verstehen, dass Frauen sogar auf den ganz, ganz langen Strecken besser als Männer sind. Aber ein Mythos, der mich nervt, da muss ich jetzt kurz nachdenken.
Okay, wenn nicht, dann nicht. Es gibt genügend Fragen, die ich an euch noch habe.
Es gibt auch genug Sachen, die mich als Frau nerven im Laufsport, ja. Was so Bilder, geschlechtsspezifische Bilder angeht. Ja. Das, also da gibt es Dinge, aber die würde ich jetzt nicht direkt ins Coaching oder so übernehmen. Aber natürlich erlebe ich es als Frau selbst und ich höre es von anderen Frauen, dass Frauen einfach eben nicht so viel zugetraut wird. Wir kommen jetzt gerade hier ja heute vom Berg, wo dann so ein Wanderer, ein Passant irgendwie dann uns, also einer Frauengruppe zurief, dass wir mal langsam machen sollen und vorsichtig. Also so, da schmunzelt man halt schon so ein bisschen. Also das sind so Dinge, die einem echt auf den Keks gehen und man halt letzten Endes, gut, ich komme ja auch von den etwas längeren Strecken, dass man da halt schon auch unterschätzt wird. Also das geht mir auf den Keks.
Ja. Ich habe auch noch was mich richtig nervt. Jetzt gerade, wo ich Mutter bin, ist es keinen vernünftigen Lauf-BHs für Schwangere oder für Frauen.
Kein Sport-BH für Frauen.
Also keine vernünftige. Es tut alles weh, es reibt auf. Also ich persönlich habe noch keinen Lauf-BH gefunden, der gerade jetzt in der Schwangerschaft mich begleitet und wo ich mir nicht alles auflaufe.
So,
und ich laufe jetzt schon echt lange.
Aufruf an die Hörerinnen. Absolut. Wenn ihr einen solchen kennt, dann bitte eine Mail an leserservice@runnersworld.de. Wir werden diese Mail vertrauenswürdig an Moni weiterleiten. Genau. Lass uns beim Thema Training dann bleiben. Wie wichtig, würde ich jetzt gerne Moni mal fragen, wie wichtig ist Krafttraining? Ist, da frage ich jetzt dann doch, für Frauen wichtiger als für Männer? Muss man da unterscheiden, wo man welche Akzente setzt?
Also wichtiger, würde ich sagen, ist es nicht. Es ist für beide Geschlechter wichtig. Uns hören ja mit Sicherheit auch Männer zu gerade.
Hoffentlich,
ja. Deshalb ist der Appell auch an die, dass Krafttraining grundsätzlich sehr, sehr wichtig ist. Wir müssen halt anders trainieren, weil wir nun mal, wir haben ein breiteres Becken und wir haben, wenn wir uns jetzt mal auf das Becken spezialisieren, anderes Kräfteverhältnis, weil unser Oberschenkelknochen schräger zum Knie verläuft. Das heißt, dadurch haben wir mehr Scherkräfte und unser Becken sinkt leichter ab, wenn wir laufen. Und das sind Probleme, wenn wir sie wissen, können wir dagegen extrem gut gegensteuern, indem wir unsere Glutealmuskulatur, also die Hinternmuskulatur stärken und unser Becken und Hüfte stärken, um dem einfach entgegenzuwirken. Aber wenn ich das weiß, dann mache ich gezielte Übungen dafür und die Übungen sind nicht schwierig. Das sind sowas wie Kniebeuge. Ihr habt sicherlich eine Menge bei euch auf der Runner's World Seite, wo das auch speziell angesprochen wird. Ich muss es nur regelmäßig machen. Im Grunde sagt man, so viel wie ich laufe, sollte ich auch kräftigen. Kriegt keiner zeitlich hin. Auch ich nicht. Aber wenn man das dreimal in der Woche gezielt für 20 Minuten macht, dann hilft das extrem gesund und ohne Verletzungen oder Überlastungserscheinungen durch sein Training zu kommen. Und da müssen wir leider mehr machen. Wir haben auch das Glück, dass wir die Kinder bekommen können. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, was ich jetzt, wo ich jetzt auch mitreden kann. Aber da haben wir unsere Problemzone, da müssen wir mehr machen als Männer. So ist es eben.
Maiken, du bist ganz aufgeregt.
Ja, ich möchte da unbedingt was zu sagen. Eine Erfahrung teilen als Trainerin, dass ich erlebe, dass Frauen im Gegensatz zu Männern da wesentlich fleißiger sind. Also von den Coaches, die ich so habe, dass Frauen das deutlich bewusster ist, dass sie was tun müssen und dass es Frauen auch eher gelingt, eine Kontinuität herzustellen im Training. Also, dass sie das einfach dauerhaft in ihren Alltag integrieren, dann Bewusstsein da ist, also mehr Geduld auch da ist, dass es halt einfach braucht, um Leistung zu entwickeln. Ist ja im Ausdauersport, braucht es ja tatsächlich Zeit und Kontinuität. Und da erlebe ich Frauen tatsächlich wesentlich geduldiger und vernünftiger irgendwie als Männer im Coaching, die irgendwie um die Ecke kommen und sagen, oh, hier, Bucketlist übrigens, und bitte in 3 Monaten soll das Top-Ergebnis und auch der top-geshapte Body bitte da an der Wand hängen, ganz genau.
Mhm. Ja. Es gibt ja diesen Spruch, was man nicht kann, macht man nicht gerne, muss man machen. Und da kann man ganz schön sehen, Frauen machen sehr gerne Yoga, Stretching, weil sie das tatsächlich besser können als Männer, weil sie tatsächlich gelenkiger sind als Männer. Sie haben eine andere, ein anderes Bindegewebe. Das Bindegewebe ist auch je nach Zyklus dann sehr, sehr dehnbar. Manchmal ist es sogar eine Hypermobilität. Die bringt einem fürs Laufen dann aber in dem Fall gar nichts. Trotzdem haben Frauen manchmal mehr Spaß am Stretching als Männer. Und umgekehrt ist es so, Männer haben manchmal mehr Spaß am Krafttraining, weil das können sie nun mal besser. Männer haben mehr Muskulatur, bauen auch schneller Kraft auf, also Muskeln auf. Das heißt, es macht denen mehr Spaß, Klimmzüge zu machen und zu merken, wenn ich heute 3 kann und dranbleibe, dann kann ich in ein paar Wochen 10 und in einem Jahr kann ich 20. Da ist eine Frau immer noch dran und kann immer noch keinen einzigen Klimmzug und dann lässt sie es natürlich. Und da will ich so ein bisschen beiden Geschlechtern zurufen, mach doch das, was wo du ein bisschen dagegen arbeiten musst, weil das macht dich dann besser. Also, liebe Männer, stretcht, liebe Frauen, macht Krafttraining. Also besinnt euch so ein bisschen dann in dem Fall auf das, was ihr nicht so gut könnt, um euch im sportlichen Bereich zu verbessern.
Lasst uns einen Sprung machen zu einem sehr, sehr relevanten Thema, was Frauen betrifft und über das wir schon so ansatzweise eben gesprochen haben, nämlich Thema Zyklus, Hormone. Das ist ja ein spezielles Frauenthema. Da ist natürlich spannend, wie geht ihr als Coaches mit dieser Herausforderung um? Vielleicht könnt ihr dazu, also zu Leistungsschwankungen gekoppelt an den Zyklus, vielleicht könnt ihr dazu kurz auch uns mal mitnehmen.
Mir ist da ganz wichtig, eine Sache mal zu sagen. Wir reden von relativ wenigen Frauen, die ganz normal menstruieren. Sehr viele Frauen verhüten hormonell, sehr viele Frauen haben vielleicht noch keine Periode, also die jungen Mädchen, oder keine mehr, oder verhüten eben hormonell, haben dadurch einen etwas anderen Zyklus als jemand, der so gar keine Hormone nimmt. Manche hatten irgendwelche Erkrankungen und haben daraufhin vielleicht keine Eierstöcke mehr, das heißt, es ist eine weniger Hormonproduktion. Also da muss man auch so ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist nicht die Hälfte der Bevölkerung, die ihren Hormonen komplett unterliegt und komplett zyklusbasiert trainieren müsste. Das heißt, wenn sich eine Frau bei mir im Coaching anmeldet, ist nicht das allererste, was ich frage, wann hast du das letzte Mal deine Periode gehabt? Sondern das mache ich dann irgendwann, wenn wir ein bisschen enger einsteigen, dass ich mal so frage, menstruierst du noch und hast du einen ausgeprägten Zyklus? Und das ist bei der einen so und bei der anderen so. Und dann müssen wir eben auch schauen, okay, die eine menstruiert zwar, aber es ist ihr völlig wurscht, also die kann einfach durchtrainieren und andere leiden sehr in manchen Phasen ihres Zykluses und da kann man dann individuell drauf eingehen. Aber ich finde in letzter Zeit, also ich finde es toll, dass wir über zyklusbasiertes Training reden, aber man muss es eben so ein bisschen ins Verhältnis setzen und dann eben auch sagen, okay, für wen ist es denn jetzt wirklich relevant, das Training darauf abzustimmen?
Wenn ich da direkt mal einhaken darf, das ist es nämlich, wenn wir vom zyklusbasierten Training sprechen, ist es in der Regel ja wirklich relevant für die Spitzensportler. Und wir müssen auf dem Niveau, auf dem wir uns befinden, und da sind wir alle vier, Martin sitzt ja auch noch hier mit einbezogen, wir machen das, weil wir eine Leidenschaft am Laufen haben und wir sind im Grunde alles Hobbysportler. Und auf diesem Niveau, wir müssen oder jede Frau muss diesen Zyklus akzeptieren. Er gehört halt dazu und er ist vor allem extrem wichtig, weil ein Zyklus auch zeigt, dass wir hormonell im Gleichgewicht sind. Und nur wenn wir hormonell im Gleichgewicht sind, können wir eben auch unsere Leistung bringen. Deshalb ist es ganz, ganz gefährlich, vor allem wenn man den Zyklus nicht mehr hat als Frau, dann bin ich auch. In der Regel hat das häufig damit zu tun, dass ich, das betrifft sehr schlanke Mädels, ist ein großes Problem, je schlanker ich bin oder leichter ich bin, das gibt am Anfang auch erstmal Geschwindigkeit, aber irgendwann kann das Ganze kippen und es geht halt extrem auf die Knochen, Knochendichte sinkt, wenn ich hormonell im Ungleichgewicht bin, wenn ich gegebenenfalls meinem Körper zu wenig Energie liefere. Und das ist bei uns Läuferinnen ein großes Problem, weil das Gewicht so eine große Rolle spielt. Und da müssen wir, finde ich, wir auch als Coaches müssen da Sensibilität schaffen, dass ein Zyklus extrem wichtig ist und was einfach dazugehört. Und das müssen wir im Training akzeptieren. Dann kann es sein, dass mal eine Trainingseinheit in die Hose geht. Und dann muss ich aus meiner Bewertung einfach damit leben und das akzeptieren. Und auch wenn dann mein Wettkampf genau da reinfällt, dann ist das so. So ist das Leben.
Ja, also ich habe ein, zwei Athletinnen immer mal wieder im Coaching, auf die das dann zutrifft, die sagen so, ja, das möchte ich mal ausprobieren. Und es ist letzten Endes genau, wie ihr zwei schon sagt, es ist gar nicht dann der große Hokuspokus.
Darf ich dir kurz ins Wort fallen? Ausprobieren? Ausprobieren also, heißt ein Zyklus... basiertes Training?
Ja, oder? Dass sie ihren Trainingsplan, also ich bin ja die Trainerin und schreibe in Abstimmung mit den Athletinnen deren Trainingsplan und bespreche und entscheide mit ihnen gemeinsam, wann macht wie Training Sinn in Bezug auf das Ziel, was die Athletin hat. Und es ist ja so, dass Training periodisiert ist, so oder so. Also sprich, dass wir halt zum Beispiel meistens so, wenn es so hinhaut, dass wir 3 Wochen aufbauen und dann eine Ruhewoche einschieben. Und das zum Beispiel bietet sich ja tatsächlich wirklich an, das an dem weiblichen Zyklus zu orientieren. Und das machen wir eben, aber es ist schon, wie Sonny eben auch sagt, es sind tatsächlich letzten Endes sehr wenige Athletinnen, auf das es überhaupt zutrifft und die das dann so, die Lust haben, das dann so anzupassen. Und es muss ja eben auch, und das ist auch wieder das Ding, wir sind eben keine Spitzensportlerinnen und meine Athletinnen eben auch nicht. Training muss ja viel mehr aber auch ins Leben passen und in den Alltag passen und zum Urlaub und zu den Arbeitszeiten und zu den Dingen, die sonst noch, da hat die Oma Geburtstag oder so. Also, das sind ja letzten Endes die Parameter, die auch eine Rolle spielen. Und insofern rutscht es dann doch in eine, sag ich mal, nachgerückte Stelle immer wieder.
Ich fühle mich aber doch jetzt noch gefordert, einmal euch zu bitten, vielleicht Sonja, kannst du das tun, zu sagen, welche Zyklusphase passt eigentlich zu welchen Trainingsbelastungen? Ich weiß nicht, ob das jede Frau jetzt weiß.
Genau das verstehe ich so ein bisschen unter zyklusbasiertem Training, den Frauen nochmal zu erklären, was passiert eigentlich in welcher Zyklusphase in deinem Körper, welche Hormone machen da was. Und wenn man das dann verstanden hat, das reicht schon fast, um dann zu kapieren, ach, deshalb waren die Tempoläufe heute so anstrengend. Also es ist so, der erste Tag des Zyklus ist ja der Tag, an dem die Periode einsetzt. Und auch da ist jede Frau anders. Viele haben dann so an den ersten 1-2 Tagen wirklich keine gute Zeit und haben Krämpfe und haben jetzt auch keine Lust irgendwie, sich da zu belasten, wenn man da blutet und so. Aber hormonell sind wir in dieser Zeit den Männern eigentlich am ähnlichsten. Wir haben einen recht niedrigen Östrogenspiegel, recht niedriges Progesteron. Testosteron ist ein bisschen dominanter. Das heißt, es ist dann so eine, es bricht dann so eine Phase an, wo wir eigentlich sehr tough sind. Also es kommt dann oft, wenn die Periode einsetzt und dann so an Tag 3, 4, 5 merkt Frau eigentlich, ja, jetzt kann ich Bäume ausreißen. Also jetzt geht's mir eigentlich echt ganz gut. Und das ist auch die Zeit, wo ich dann Mut mache, jetzt kannst du im Fitnessstudio vielleicht mal ein Gewicht mehr auflegen. Jetzt kannst du, wenn es sein muss, auch mal einen nüchternen Lauf machen. Also jetzt kannst du mal so ein bisschen wie so ein Kerl trainieren, weil wir eben hormonell nicht ganz so im Strudel sind. So, und dann nähern wir uns dieser Eisprungphase. Also kommt die Follikelphase, wo das Ei anfängt, sich zu bilden. Und dann beginnt natürlich das hormonelle Tohuwabohu. Auch da ist jede Frau anders. Ganz wichtig ist da, dass man aber natürlich immer auf die Ernährung achtet. Und mit dem Eisprung, da fühlt man sich eigentlich sehr gut. Das ist so eine Blütephase der Frau, sage ich mal. Aber dann mit dem Eisprung, wenn der passiert ist, dann werden die Kohlenhydrate immer wichtiger. Und da sage ich dann meinen Frauen immer, achte bitte ab dem Moment, wo du weißt, jetzt müsste so der Eisprung passiert sein, achte dann besonders auf komplexe Kohlenhydrate, geh nicht nüchtern trainieren und versuch so ein bisschen eher weniger kraftlastig, aber mehr ausdauerlastig zu trainieren. Und das nimmt dann in der zweiten Zyklushälfte immer mehr Oberhand. Also dass man dann in der Lutealphase und wenn man dann wieder Richtung Zyklusende geht und Richtung Periode, dass man da so ein bisschen sanfter mit sich ist. Man merkt auch, dass der Estradiolspiegel sich verändert. Der ist dafür zuständig, dass die ganzen Sehnen und Bänder alles ein bisschen weicher wird, weil vielleicht ist ja rund um den Eisprung dann eine Befruchtung passiert und vielleicht muss der Körper sich auf eine Schwangerschaft einstellen. Das heißt, wenn ich dann im Fitnessstudio ein Gewicht zu viel auflege, kann mir passieren, dass ich mich verletze. Also die Verletzungsgefahr steigt in der zweiten Zyklushälfte. Und einfach nur das Wissen darum reicht mir schon. Deshalb werde ich aber nicht im Trainingsplan schreiben, leg dich 2 Wochen ins Bett, sondern trotzdem macht man seinen Sport, weiß aber, naja, jetzt ist vielleicht, wenn ich Tempoläufe normal in 5 Minuten mache, dann mache ich sie jetzt vielleicht in 5:15 und trotzdem ist es eine gute Einheit. Hauptsache, ich mache sie. Also ich finde, der Zyklus ist kein Grund, wenn ich gesund bin, zu sagen, ich bin jetzt da und da, heute trainiere ich gar nicht. Sondern trotzdem sich fordern, trotzdem einfach mit dem Körper arbeiten. Genau. Und dann natürlich gibt es auch mal einen Tag, wo man so komplett seinen Hormonen unterliegt. Und dann vielleicht trotzdem rausgehen, einfach nur ein kleines Ründchen drehen. Das ist oft dann schon die halbe Miete.
Dann gibt es ja irgendwann die Lebensphase der Frau, wo sie in die Wechseljahre kommt. Ein, ja, eigentlich auch über Jahrzehnte tabuisiertes Thema, interessanterweise, auch im Sport, muss ich sagen, wenn ich so zurückblicke. Könnt ihr da vielleicht so aus Coach-Sicht, aus sportwissenschaftlicher Sicht irgendetwas zu sagen, worauf man da bei der Trainingssteuerung, bei seinen Laufzielen, worauf man da achten muss? Oder gibt es da jetzt so keine Vorgabe?
Ich fange mal ganz kurz an, weil ich mit meinen 50 Jahren hier die Älteste in der Runde bin und mit diesem Thema mehr und mehr in Berührung komme und habe die schlechte Nachricht für die Frauen, es gibt keine Regeln, also im wahrsten Wortsinn. Es gibt keine Tipps in dem Sinne, dass ich sage, also so kommt das, bereite dich darauf vor, es wird so und so und so ablaufen, sondern das Ding der Wechseljahre ist ja, dass die Hormone abnehmen, aber das Zusammenspiel der Hormone immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät. Also wenn normalerweise Östrogene und Progesteron, das sind so die beiden Haupthormone, immer in so einem schönen Wechsel sind, wird das plötzlich ein Zickzack. Und ich, wenn man einen regelmäßigen Zyklus von 28 Tagen hat, dann sind es plötzlich mal 40 Tage, dann 10 Tage, dann 80 Tage, dann blutet man nach 5 Tagen wieder, dann auf einmal ein halbes Jahr gar nicht. Und wenn es dann ein Jahr lang man nicht geblutet hat, dann heißt es, jetzt bist du durch. Aber man kann für keine Frau im Vorfeld einen Plan schreiben und sagen, so wird's ablaufen und mit 58 bist du dann durch. Es ist leider echt eine Überraschungskiste. Und ich habe mir das, weil ich bin ein sehr optimistischer Mensch und versuche alles immer positiv zu sehen, dann irgendwann mal so zurechtgelegt, dass ich gesagt, das ist doch toll, dass wir Frauen das haben, weil wir einfach über jahrelang lernen, ach, ich werde jetzt alt, ich werde jetzt alt. Und wir haben dann mit 60 verstanden, dass wir jetzt eine alte, weise Dame sind. Und so manchem Mann entgeht das. Also es gibt 60-Jährige, die dann irgendwie vergessen haben, dass sie gar nicht mehr 40 sind. Das passiert uns Frauen nicht, weil wir eben jeden Tag mit unserem Körper oder unser Körper uns sagt, ja, es ist nicht mehr wie früher. Das ist so das Hauptding. Und was ich als Coach eben merke, viele Frauen haben, die dann in den Wechseljahren sind, Gewichtsprobleme. Also weil einfach der Appetit sich verändert, der Stoffwechsel sich vor allem verändert, der Stoffwechsel fährt so ein bisschen runter. Gerade Frauen, die schon viele Diäten gemacht haben und auch viel Sport treiben, um ihre Figur zu halten. Der Körper ist so schlau, der merkt sich all das und das wird in den Wechseljahren noch intensiver. Und dann ist man so ein bisschen, also man kann nicht mehr so die Leistung bringen wie früher. Der Stoffwechsel, weil er langsamer ist, verliert eben weniger sein Fett, sondern baut es eher mehr an. Und das ist so ein bisschen das Frustding in den Wechseljahren, aber das muss nicht sein. Da gibt's dann eben Tipps und Tricks und da ist mein Hauptding zu sagen, mach kurze, schnelle Läufe. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also eher kurz und intensiv als lang und ausdauernd und mach Krafttraining. Wir verlieren unsere Muskulatur im Alter und wir müssen diesen Kampf gegen Windmühlen aufnehmen, leider, weil ihn nicht zu kämpfen ist auch keine Lösung. Also Muskulatur aufbauen ist eigentlich das Beste, was man machen kann, um dann dieser körperlichen Veränderung entgegenzuwirken.
Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen ergänzen, so jetzt mal so ein bisschen weg von den physiologischen Dingen, die sich verändern. Es landen, glaube ich, einige Frauen dann bei mir, bei den längeren Distanzen. Und das finde ich auch ganz gut so, beziehungsweise ist ja egal, wie ich das finde. Die Frauen finden das, glaube ich, auch ganz super, wenn sie nicht mehr ihren alten Bestzeiten hinterherhecheln und sich nicht zum 35. Mal an die Startlinie eines Halbmarathons stellen und versuchen, da an alte Zeiten anzuknüpfen, sondern wenn sie entdecken, dass es auch ganz andere tolle, also wenn es um Wettkämpfe geht, dann andere tolle Laufveranstaltungen gibt, die vielleicht länger sind oder die ein bisschen durch die Natur, durchs Gelände gehen, Landschaftsläufe oder so. Das erlebe ich viel, dass da ja die Ladies auf die Trails gehen oder eben oder auch auf längere Strecken gehen und da eben dann auch ihre Fähigkeiten ausspielen, vor allem dann, wenn sie eben schon seit ganz vielen Jahren laufen und vielleicht dann auch im etwas höheren Alter in den Wechseljahren oder auch danach sich ja auch im sozialen Umfeld Dinge verändern, vielleicht mehr Zeit da ist, weil Kinder aus dem Haus sind und so. Die Motivation ist dann eine ganz andere, warum sie laufen. Und an den Punkt kommt man dann auch eben schnell. Ja, warum läufst du eigentlich? Was ist eigentlich deine intrinsische Motivation? Was gibt dir das Laufen? Und diese Dankbarkeit, Wertschätzung, den Sport machen zu können, die Gesundheit sich zu erhalten, sozial, stabil mit Freundinnen, Freunden, gemeinsame Wettkampfreisen oder hier mal in so einem Laufcamp, irgendwie in ein Laufcamp kommen. Also solche Dinge spielen auf einmal eine Rolle. So, und das finde ich ganz schön.
Ich habe eine Frage noch an Moni. zum Thema, die so am Rande das Thema Zyklus und Hormone auch betrifft. Gibt es aus sportmedizinischer Sicht Dinge, die Frauen anders beachten müssen als Männer? Also mir fällt jetzt zum Beispiel das Thema Eisenmangel ja ein. Also bedeutet das, ich muss dann auch häufiger das checken, als das Männer tun müssen?
Also häufiger checken würde ich nicht sagen. Jeder sollte es regelmäßig checken. Aber gerade Eisenmangel ist bei uns Frauen ein Riesenthema. Und wenn wir, wir brauchen Eisen ja als Ausdauersportler. Und wenn ich laufe, dann gibt es so bestimmte Parameter und da gehört Eisen dazu, die muss ich checken lassen. Ansonsten kann ich ganz schnell in eine Dauermüdigkeit reinlaufen und in einen Mangel. Und deshalb ist das ein besonderer Parameter, den wir checken müssen. Zum Thema Hormone möchte ich aber doch noch sagen, dass auch Männer im Grunde unter Hormonschwankungen leiden können. Euer Hormonspiegel ist einfach nur sehr viel stabiler als unserer, aber ihr produziert auch Östrogen zum Beispiel. Und Östrogen, um mal an Maiken anzuschließen, ist das Hormon der Ausdauer. Und auch es fördert auch die Leidensfähigkeit. Deshalb sind Frauen vielleicht, das ist noch nicht, ich habe noch keine Studie dazu gelesen, aber wir leiten das jetzt mal ab, dass wir deshalb auch sehr viel leidensfähiger sind. Brauchen wir ja auch, wenn wir Kinder bekommen wollen. Aber auch die Herren der Schöpfung sollten mal regelmäßig oder zumindest mal ihren Hormonspiegel testen lassen, wenn man vielleicht irgendwelche, wenn man sich nicht wohlfühlt oder so. Aber um jetzt noch mal dazu zurückzukehren, also Mangelerscheinungen, ja, sollten wir regelmäßig testen, sollte aber jeder testen.
Ich mache wieder einen großen Cut und springe in den nächsten Themenbereich. Natürlich habe ich mich vorbereitet auf den Podcast und mir Gedanken gemacht und möchte auch so ein bisschen, weil ihr seid drei ganz, ganz erfahrene, spannende und versierte Läuferin. Ich könnte mit jedem von euch einen eigenen Podcast natürlich führen. Ich glaube, das merken die Hörerinnen und Hörer auch gerade. Deswegen versuche ich so ein bisschen Struktur drin zu halten. Seid nicht böse deswegen. Nächstes Thema wäre für mich so Sicherheit. Immer assoziiert man mit Frauen, dass sie sich eventuell in Situationen unsicherer fühlen als Männer. Jetzt frage ich euch, jetzt habe ich euch hier ja sitzen, habt ihr selbst das Gefühl, dass ihr häufiger Situationen erlebt, also wir machen gerade wirklich einen großen Sprung, Situationen erlebt, in denen ihr irgendwie euch unsicher fühlt, in denen ihr angemacht euch fühlt? Thema Dunkelheit fällt mir jetzt so sofort ein. Also, und wenn ja, dann natürlich gerne, was macht ihr praktisch dagegen? Ist jetzt mal eine Frage an euch drei.
Soll ich anfangen? Dann kann ich auf jeden Fall berichten, dass ich die letzten 15 Jahre mit Hund gelaufen bin. Und das hat schon geholfen, meiner eigenen Sicherheit. Der hätte zwar nie irgendjemandem was zuleide getan, das kann ich jetzt sagen, weil der Hund nicht mehr lebt. Aber wenn ich irgendwie durch die Isarauen gestreiften bei Dämmerung und da zwei Kerle irgendwie komisch guckten, dann dachte ich mir, na guckt ihr mal, ich habe einen großen Hund dabei. Und dann hatte ich auch meine Ruhe. Dann muss ich aber auch sagen, dass ich persönlich jetzt ein sehr unängstlicher Mensch bin und mich auch, also gerade in meinen Hauptleistungslaufjahren dachte ich, na, versuch mich mal zu fangen, ich renne dir schon weg. Also das, ich finde, das gibt Frauen auch tatsächlich ein Selbstbewusstsein. Wir sind, was die Kraft angeht, ein bisschen den Männern hinterher, aber wenn wir uns fit halten, dann sind wir auch ganz schnell so stark wie ein Mann. Und das hat mir immer geholfen, keine Angst zu haben. Aber ich nehme das total ernst, wenn eine Athletin von mir sagt, ich arbeite bis 18 Uhr und im Winter, nein, ich traue mich nicht draußen dann laufen zu gehen. Und das verstehe ich komplett. Und dann suchen wir nach Lösungen, entweder um den beleuchteten Häuserblock dann eben zu laufen oder auf dem Laufband oder eben am besten in der Gruppe mit Freundinnen, mit Freunden. Also das muss man ernst nehmen, weil keiner soll und muss mit Angst laufen. Es ist sehr selten, dass man wirklich jetzt einem Vergewaltiger begegnet. Aber es ist, also wir leben in Zeiten, da weiß niemand, wer wo hinter welcher Ecke steht. Und wie gesagt, ich respektiere das sehr, habe aber das große Glück, dass mir selbst da tatsächlich noch nie was passiert ist.
Und ich bin da ein super Paradebeispiel, weil ich bin ein Riesenschisser. Wenn ich alleine zu Hause bin, dann gucke ich auch erstmal in den Schränken und unterm Bett nach, ob da jemand ist. Aber ich laufe gar nicht gerne im Dunkeln. Und wenn ich Angst habe, dann tue ich so, als würde ich telefonieren. Das mache ich tatsächlich und dann gehe ich auch. Oder ich laufe tatsächlich nur in einer Stadt oder sonst wo.
Ihr hört, wir müssen offensichtlich eine Stillpause. Das oder was stimmt, müssen wir
Stillpause.
Machen?
Ist aber wir können dabei weiterreden.
Es ja, ist eine okay, Stillpause. Weil Felix ist jetzt reingekommen mit der kleinen Tori. Ist doch gut. Und ich sah Felix' Blick an, da muss irgendwas passieren. Also wir machen keine Stillpause, wir machen einfach beim Stillen weiter. Maiken, deine Erfahrung. Hast du Erfahrung gemacht? Kannst du was dazu sagen zu dem Thema?
Ja. Also mir selber ist auch zum Glück nichts passiert und bislang, und ich bin auch eine Frau, die ganz, sag ich mal, selbstbewusst durch die Gegend rennt, und ich habe einfach keine Angst, habe ich mir aber auch so vorgenommen, dass ich keine Angst habe. Ich weiß, dass wir als Frauen gefährdeter sind, das ist mir klar, und ich habe auch schon viele, ich weiß von anderen Frauen, dass sie teilweise eben auch berechtigt Angst haben und Sorgen haben. Das nehme ich eben, ja, wie Sonny auch, ich nehme das ernst. Ich komme ja aus so einer Branche, aus der sozialen Arbeit, und ich weiß, dass Frauen grundsätzlich in unserer Gesellschaft eben ganz schön gefährdet sind durch Männer, durch männliche Gewalt. Und das spiegelt sich natürlich auch im Freizeitverhalten wider, das ist klar. Und das ist mir sehr präsent, und damit habe ich auch beruflich schon sehr viel Kontakt gehabt, aber eben zum Glück noch nicht im Sport, oder für mich einfach nicht im Sport. Aber ich weiß, dass viel passiert, tatsächlich, ja.
Was können Frauen tun dagegen, und würdet ihr euch mehr Initiativen wünschen, mehr auch von uns als Medienmarke zum Beispiel?
Männer müssen was tun. Männer müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, so das, wofür ich stehe. Was sollen Frauen noch tun, bitte, wenn Männer sich nicht benehmen können oder wenn Männer aggressiv werden? Also das ist nicht ein Versagen von Frau, und das ist auch kein, sag ich mal, Handlungsauftrag an Frauen, sondern Männer müssen was tun, beziehungsweise wir müssen das Thema einfach in die Öffentlichkeit bringen, und wir müssen drüber sprechen. Ich freue mich, dass du es ansprichst, das Thema Sicherheit, und überhaupt auch das Thema im Podcast, das finde ich super. Wir müssen das in den Fokus rücken. Das ist, glaube ich, unser gesellschaftlicher Auftrag.
Ich fürchte nur, dass die Männer, die was tun müssen, hier nicht zuhören. Das heißt, wir wollen ja jetzt den Frauen helfen, die da draußen dann mit Angst laufen. Und denen kann ich sagen, also als allererste Maßnahme, damit du rausgehst, dann nimm halt ein Pfefferspray mit. Du wirst es nicht benutzen, hoffe ich ganz arg, aber dann fühlst du dich vielleicht besser. Dann fühlst du dich sicherer, wenn du es dabei hast. Aber mach dich damit vertraut, wie man es benutzt, nicht, dass es schief geht. Und so. Und das Zweite ist eben, mach dich fit, mach dich stark, mach dich selbstbewusst, weil auch der angreifende Mann dann plötzlich spürt, oh, mit der lege ich mich besser nicht an. Und dann natürlich auch so ein paar Tipps und Regeln, was mache ich, wie verhalte ich mich, wenn was ist. Sei laut, sei genau, hab dein Telefon in der Hand und hab den Knopf am Drücker, um vielleicht schnell die 110 zu wählen oder was auch immer. Also leg dir was zurecht, damit du nicht sagst, ich gehe nicht laufen, weil ich Angst habe, sondern ich gehe laufen und ich tue was gegen meine Angst. Und ich gebe dir natürlich recht, die Männer müssen was tun, aber nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt alle zuhören und sagen, oh ja, stimmt, ich muss mich verändern, damit die Frauen keine Angst haben da draußen.
Wir haben übrigens gekoppelt an unsere alljährliche Laufschuhwahl des Jahres, wo man die Laufschuhe des Jahres wählen kann, haben wir einen großen Fragenkomplex angehängt zum Thema Sicherheit beim Laufen. Wie sicher fühlst du dich beim Laufen? Und es haben 10.000 Leserinnen und Leser daran teilgenommen. Und die Ergebnisse kenne ich jetzt tatsächlich noch nicht, werden wir aber jetzt demnächst erfahren und machen dazu dann ein größeres Special in unserer Dezember-Ausgabe. Ich kenne jetzt die Datenlage nicht, aber 10.000 ist schon sehr, sehr relevant, und das wird vielleicht auch so ein bisschen Aufschluss darüber geben, wie es aktuell tatsächlich auch anderen Frauen, Läuferinnen geht, auch Läufern geht.
Was ja, ganz kurz noch, was ja wirklich toll ist, ist, dass der Laufsport boomt, und das ist wirklich, also ich bin ja auch Trainerin im Verein, also wir werden überrannt im wahrsten Sinne.
Und Hamburg Running. Ah, dürfen wir gar nicht sagen, dann kommen ja noch mehr.
Oh Gott, nee, genau, kommt nicht. Nee, aber also Laufen ist eben auch Klar, es ist ein Individualsport, aber es ist genauso ein Teamsport. Und es gibt so viele Laufgruppen inzwischen und Vereine und aber auch einfach, nimm die beste Freundin mit oder einen Kumpel oder so. Also geht zusammen los. Also ich glaube, das ist ja was, also es kommt immer mehr und immer mehr Menschen gehen laufen und ich glaube, dass so da auch schon ganz viel geholfen ist. Ja. Um eben das Thema auch nicht zu sehr zu problematisieren, dass die arme Frau irgendwie da quasi Opfer ist, sondern nee, also geht raus, geht zusammen raus und ja.
Boah, wo wir jetzt schon bei einem sensiblen Thema waren, hau ich direkt das nächste sensible Thema raus, so Körperbild. Noch immer haben wir ja in unserer Gesellschaft ein Idealbild einer Frau, die maximal schlank ist und jung. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Menschen, die auch, und das ist ja auch fraglos sinnvoll, unseren Sport nutzen, um ihre Figur zu verändern. Wie seht ihr das beim Coaching? Ist das ein großes Thema? Ist das ein gefährliches Thema? Ist es, wie geht man damit um? Ist es ein sensibles Thema? Wir selbst können uns ja, also ich kann das jetzt nur als in dem Fall 63-jähriger Mann sagen, wir können uns ja von dieser Sozialisation nicht, leider gar nicht ganz frei machen. Aber wie sehr betrifft das bei euch im Coaching auch die Ansprüche von Athletin oder Läuferin?
Also bei mir im Coaching betrifft das tatsächlich eher Männer. Also ich höre ganz schön viel Blödsinn von Männern. Und zwar so Geschichten von hier zu Beginn, also erstmal in 3 Monaten bitte Marathon rennen. Und damit es schneller geht oder damit ich mein Zeitziel erreiche, muss ich aber auch noch 10 Kilo abnehmen in diesen 3 Monaten. Und deswegen habe ich jetzt die und die Maßnahme ergriffen. Oh, da kann man da eigentlich direkt das Coaching erstmal kurz pausieren und sagen, okay, wir laufen erst weiter oder ich coach dich erst weiter, wenn du wieder isst. Also so Geschichten sind mir jetzt tatsächlich eher auch bei Männern begegnet oder vor allem bei Männern begegnet, dass da eben diese ungesunde Form, also mit Hauruck, mit der Axt einmal schnell den angetrunkenen Bierbauch oder so mal schnell weghauen, dass da so eine Tendenz ist, die ich tatsächlich bei Männern erlebe. Bei Frauen im Coaching erlebe ich das eher, also nee, spielt das ganz wenig eine Rolle. Ich weiß nicht, so
Und ich glaube, das spielt
nickt, ne?
deshalb, ja, ich nicke, weil ich glaube, das spielt deshalb wenig eine Rolle. Wir sind hier in der Bubble. Wir sind hier in der totalen Sportbubble. Und auch die, die sich für ein Coaching entscheiden, von und mit Runners World, sind in der Regel schon eher schlankere, sportliche, Frauen, die sagen, und jetzt will ich mal mit dem Coach im Halbmarathon die 2 Stunden knacken. Die haben nicht das Problem, dass sie, unter 100 Kilo kommen möchten. Deshalb, wenn ich jetzt mal so durch meine ganzen Athletinnen gucke in meinem geistigen Auge, vor meinem geistigen Auge, dann sind die wenigsten, die sich anmelden und sagen, ich möchte abnehmen mit dem Laufen. Und wenn welche kommen und sich anmelden und sagen, mir ist ein Zeitziel völlig wurscht, aber ich möchte 10 Kilo verlieren, dann sage ich immer so als erstes, ich bin zwar keine Ernährungswissenschaftlerin, aber ich werde dir jetzt natürlich Ernährungstipps geben und die sind fast noch wichtiger zu beherzigen als das Lauftraining. Wir können mit dem Lauftraining dem Ganzen auf die Sprünge helfen, den Stoffwechsel verändern, aber es muss dann in erster Linie was an der Ernährung verändert werden. Und das wissen die meisten Frauen, die abnehmen wollen. Und da ist dann oft, also da braucht es dann eher vielleicht auch eine psychologische Beratung. Warum fällt es dir so schwer, deine Ernährung zu ändern? Wenn man dann aber mal geschafft hat, diesen Kreislauf zu durchbrechen und zu sagen, ich laufe jetzt regelmäßig, ich ernähre mich ein bisschen anders, dann wird es ganz schnell eine positive Spirale. Und dann hüpft natürlich mein Coachherz, wenn ich merke, ah, jetzt haben wir endlich nach vielen Jahren der erfolglosen Gewichtsabnahme vielleicht mal einen Dreh gekriegt und dann flutschen die Kilos, es steigt die Laufform. Aber das ist ein Weg, den muss man gemeinsam gehen, der muss auch intrinsisch motiviert sein. Und nochmal, wir sind hier in einer sehr sportlichen Bubble, deshalb ist es kein Hauptthema bei uns im Coaching. Thema abnehmen.
Aber Moni, es gibt natürlich Red-S-Syndrom, wo Athletinnen und aber auch Athleten, das betrifft Männer und Frauen im Spitzensport fast gleichermaßen, ein ungesundes Verhältnis von Kalorienaufnahme und Verbrauch provozieren, weil sie besonders leicht, besonders schlank sein wollen. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? Hat das in den letzten Jahren zugenommen, abgenommen oder ist es eher gleich geblieben? Weißt du da irgendwas?
Also ich ganz persönlich muss ich mal sagen, ich habe selber jetzt auch durch die Schwangerschaft wirklich Angst gehabt, dass ich danach oder erstmal, dass ich in der Schwangerschaft extrem viel zunehme und dass ich danach nicht so abnehme oder mein Körper sich so verändert, dass ich mich nicht mehr wohlfühle. Da können sich aus meiner Bewertung die wenigsten von freisprechen. Das ist ein Problem, was einfach da ist. Ich kann mich da nicht von freisprechen. Also da, das hatte ich auch. Aber ich habe auch gesehen, wie schnell es doch wieder geht, wenn man dann dran bleibt. Also man kann wirklich was dagegen tun. Aber die Red S-Geschichte, da sind wir genau eben in dem Entgegengesetzten, nämlich dass wir im Laufsport häufig das Problem haben, dass wir zu viel Gewicht verlieren und eben in ein Energiedefizit laufen. Ich glaube, das ist gleich geblieben. Was sich verändert hat, ist eben der Umgang damit und durch unsere sozialen Medien eben auch, dass wir viel mehr Bewusstsein dafür schaffen. Und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen und vor allem auch Aufklärung diesbezüglich zu schaffen, das wird am Ende auch kein Gamechanger sein, aber ich denke, was verändern, dass man den Athleten und Athletinnen erklärt, und es ist auch übrigens ein Männerproblem, es ist nicht nur ein Frauenproblem, bei Frauen einfach nur noch häufiger, dass Ernährung wichtig ist, dass die Energiebilanz wichtig ist, damit ich einfach langfristig verletzungsfrei laufen kann. Und da gehört Aufklärung dazu. Und da gehört vor allem auch bei Trainern und Trainerinnen die Aufklärung dazu, weil viele einfach überhaupt nicht wissen, was verbrenne ich denn, wie viel verbrenne ich mehr durch den Sport und was muss ich essen, vor allem was muss ich oder wie gesund, wie muss ich mich ernähren, dass das auch positive Effekte auf meinen Körper und auf meine Leistung haben kann. Aufklärung brauchst du da.
Ja.
Du hast ja ganz am Anfang dieser Frage das Körperbild angesprochen und da muss ich jetzt auch noch einmal sagen, ich feiere sehr, dass wir uns von, wir müssen alle Körpergröße oder Kleidergröße 36 haben, verabschieden, sondern ich finde ganz toll, wie die gerade jungen Mädels heutzutage den Körper, den sie haben, mögen, auch zur Schau stellen, damit laufen gehen. Da ist dann manchmal ein dicker Popo in einer Hotpant und das finde ich spitze, weil ich einfach sage, mach das doch. Also wenn deine Knie mitmachen mit 85 Kilo zu laufen, dann wiegt doch 85 Kilo. Also dass wir einfach jetzt in einem Zeitalter leben, wo wir sagen, nee, wir müssen nicht alle Skinny Girls sein, sondern jeder hat den Körper, den er hat, in dem er sich wohlfühlt, den er mag, dann bleib bitte so, wie du bist. Gesundheit hat natürlich immer Vorrang. Also wenn ich eine Fettleibigkeit habe, die mich gesundheitlich beeinträchtigt, dann muss man überlegen, wie kann ich da was verändern. Aber wenn ich gesund bin und mein Arzt mir das regelmäßig bestätigt und mir mein Laufen Spaß macht, dann bitte bleib so, wie du bist.
Ja, spannend. Ich mache den nächsten Cut. Lasst uns noch einmal zum Thema ein mehr sportives Thema nehmen, Thema Wettkampf und Selbstvertrauen und Pacing. Moni hatte dazu ja schon was gesagt. Vielleicht starten wir einfach, was ist so der häufigste Fehler von Läuferinnen und Läufern vor ihrem ersten Wettkampf und machen Frauen andere Fehler als Männer oder ist dem nicht so? Was ist deine Erfahrung, Sonja?
Naja, meine Erfahrung ist, dass ganz viele Läuferinnen im Ziel stehen, sich freuen, dass sie es geschafft haben und sagen, ja, ich hätte schon ein bisschen schneller gekonnt. Und ich sage jetzt mal plakativ, viele Männer erreichen vielleicht die Ziellinie gar nicht oder wenn sie im Ziel sind, dann haben sie auf jeden Fall im letzten Drittel Tempo federn lassen müssen, weil sie ein bisschen zu schnell angegangen sind. Also was ich damit sagen will, Frauen können sich ruhig ein bisschen mehr zutrauen, dürfen ruhig auch mal ein bisschen mehr aufs Gas drücken, dürfen auch mal ein bisschen Schmerz erleiden beim Laufen, man fällt nicht gleich tot um. Also der Körper schickt viele Signale, bevor es gesundheitlich bedenklich wird. Da kann man ruhig über das eine oder andere auch mal drüber laufen. Da sind wir Frauen tatsächlich sehr vorsichtig. Aber weil ich gerade die stillende Moni vor mir sitze, das hat die Natur auch so eingerichtet, weil wir einfach auf uns aufpassen müssen. Wer weiß, vielleicht haben wir gerade ein Leben in uns, was wir bilden, oder vielleicht haben wir ein Leben, was wir schon zur Welt gebracht haben, auf das wir aufpassen müssen, für das wir da sein müssen. Die kleine Tori, die würde nicht überleben ohne ihre Mama. Also die braucht die jetzt einfach die nächsten Jahre. Und deshalb haben Frauen, das glaube ich, in ihrer Biologie ein bisschen die Komfortzone um sich zu behalten, damit alles gut geht. Und entschuldige, ist das immer so plakativ ausgedrückt, aber ihr Männer, ihr rennt halt auch mal mit dem Kopf durch die Wand und sagt, ja, wird schon gut gehen. Also das ist, glaube ich, das, was, ja, was man, wenn man es Fehler nennen will, man benennen könnte.
Maiken, ich springe jetzt mal von dem Anfang, also mein erster Wettkampf, zum Ende. Ich nehme an einem Ultra teil. Da hast du ja viel Erfahrung und hast auch schon viel erlebt. Gibt's im Ultra, wo du in Extremsituationen ja auch schon gekommen bist, du hast eben von einem DNF gesprochen, gibt's da unterschiedliche Strategien, die Frauen wählen gegenüber Männern? Ich versuche es jetzt immer auf dieses Ding zu bringen. Kannst du da was zu sagen?
Ja, ich glaube ja tatsächlich, dass die Frauen, die sich auf, also für Ultrarennen und Ultratrails und sowas vorbereiten und auch sehr extreme Läufe, dass die wiederum wesentlich bereiter sind, die Komfortzone zu verlassen und da mental stärker sind. Ich habe das schon jetzt häufiger erlebt, dass Männer bei sehr langen Rennen in dem Moment, wo es unangenehm wird, und es wird unangenehm, meist auch mehrfach, dass die dann eher abbrechen und aussteigen und dann doch Frauen letzten Endes dann größeres Durchhaltevermögen haben. Es sind halt aber auch deutlich weniger Frauen ja am Start von solchen Rennen. Ich selber bin, glaube ich, auch so eine, die da ganz gut durchziehen kann. Ich habe sehr schwierige Momente erlebt in Rennen. Also ich habe jetzt mein erstes DNF erlebt, das war jetzt auch nicht so easy. Also aber eben, ich habe mir einen Bänderriss, musste ich raus. Aber ich habe wirklich grenzwertige Situationen erlebt und bin aber jedes Mal weitergelaufen. Ich kann gar nicht sagen, was sozusagen der absolute Ultra-Life-Hack dazu war, warum ich es mache. Aber letzten Endes weiß ich oder bin ich fest davon überzeugt, warum ich den ganzen Quatsch mache. Und zwar nur für mich und dass ich die Sachen einfach zu Ende bringen will. Und ich bin immer überzeugt davon, dass der Körper viel mehr kann, als wir so in dem Moment wahrnehmen. Und wenn so ein Ultralauf viele Stunden dauert, und also mein längster war der Eiger 250, da war ich 4 Tage unterwegs nonstop, inklusive der Nächte. Also da weiß ich ja einfach, dass ich Tiefpunkte habe und mehrere Tiefpunkte. Und die können, die kommen und die gehen. Und die kann man einfach auch kommen und gehen lassen. Also die muss man nicht überinterpretieren, sage ich mal so. Und ich habe einfach ein Vertrauen, dass der Körper weitermacht. Und ja, ich glaube, das ist dann letzten Endes das, was Frauen, also und das erlebe ich tatsächlich eher im Coaching und aber auch so, wenn ich Wettkämpfe beobachte, dass Frauen da doch auch resistenter sind und da auch mehr Vertrauen noch haben oder mehr Ruhe auch haben und es gut aushalten können, wenn sie dann zum Beispiel an so einem Verpflegungspunkt in so einer Aidstation vielleicht auch einfach mal eine Stunde verharren, vielleicht mal eine halbe Stunde die Augen zumachen, sich gut verpflegen, gut essen und sich sozusagen diese Zeit gönnen und dann kommt die Energie ja wieder. Und da habe ich schon einige Männer gesehen, die eben vorher abgebrochen haben und gesagt haben, ah nee, es läuft nicht so wie gedacht. Ich kann hier doch nicht irgendwie um den Berg einmal im Vollgas rumtanzen, also steige ich aus.
Ja, habt ihr denn schon, ich habe immer so das Gefühl, dass Läuferinnen und Läufer ganz gut zusammen können, viel besser als Männer und Frauen in anderen gesellschaftlichen Situationen so. Aber trotzdem hört man natürlich immer speziell aus Wettkampfsituationen, dass Männer und Frauen da irgendwie auch mal anders ticken. Habt ihr sowas auch schon erlebt?
Also meine Erfahrung ist, dass Frauen, da haben wir am Anfang schon mal gesagt, ganz gut pacen können. Das heißt, als ich unter 3 Stunden meinen Marathon lief, das ist 4:15er Renntempo, das bin ich sehr konstant gelaufen. Und andere Männer, die dann auch die 3 Stunden knacken wollten, wussten ganz genau, häng dich mal an die Frau, die weiß, was sie tut. Also dass wir da sehr gleichmäßig, wie du es auch gerade gesagt hast, Maiken, wissen, was wir können und das Ding dann auch durchziehen. Und dadurch auch den Männern helfen, weil wir einfach sagen, nee, jetzt mal nicht so schnell, bleib doch mal hier, hab doch mal Vertrauen. Und dann aber auch hinten, wenn es hart wird, dann irgendwie so durchbeißen. Also können Männer natürlich genauso gut, aber so dieses gleichmäßige bei sich sein, auch nicht so der Situation geschuldet, oh, da vorne ist einer, den überhole ich jetzt noch schnell, sondern einfach so ja bei sich sein und das abrufen, wofür man da trainiert hat, ist das, was mir dazu einfällt, ja.
Also ich könnte jetzt stammtischmäßig sagen, dass Frauen organisierter sind. Wenn ich unsere kleine Familie mal anschaue, dann bin ich auf jeden Fall diejenige, die sich am Abend vor einem Wettkampf die Laufschuhe
Du weißt, dass Felix
rauslegt. Ich
kein
weiß,
Mikro
dass
hat und bekommt.
aber der Felix würde dann vielleicht auch irgendwann mal ohne Schuhe bei einem Wettkampf dastehen. So ganz so schlimm ist es nicht, aber ich glaube schon, dass wir organisierter sind, wenn es darum geht, dass wir uns gut vorbereiten. Tasche ist gepackt, der Notfallenergieriegel ist dabei. Taschentücher sind dabei. So, wir haben lieber zu viel mit als zu wenig. Das, glaube ich, ist schon eine Frauensache, weil wir auch häufig mitdenken müssen für euch.
Ich habe jetzt ganz häufig genickt bei diesem Podcast. Eigentlich immer da würde ich jetzt so ein bisschen machen, aber es steht mir jetzt nicht zu, das zu diskutieren. Ich würde jetzt so ein bisschen zum Schluss, die Zeit rast, würde ich euch noch mal gerne fragen, speziell jetzt auch so euch als Coaches fragen, woran erkennt man ein gelungenes Laufcoaching für Frauen? Gibt es da etwas, woran ich das erkenne? Als jemand, der ein Coaching sucht, natürlich.
Also erfolgreich ist es immer dann, wenn sie dranbleibt, wenn sie weitermacht, wenn sie so ein bisschen das Gefühl hat, jawohl, ich habe da was gefunden, was zu mir passt. Manche steigen aus, weil sie einfach merken, vielleicht war die Wunsch- und Wirklichkeitsschere einfach zu weit auseinander, dass sie sich was erwartet haben, was so dann nicht eingetreten ist. Aber erfolgreich ist dann das Coaching, wenn wir als Trainerinnen erkennen, wo ist diese Dame gerade? Wo kommt sie her? Wo will sie hin? Und sie dann eben entsprechend richtig auf ihrem Weg begleiten. Und da spielen eben tausend Facetten mit rein, die wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben. Das Gewicht, die Angst, der Zyklus, all das muss man so als Trainerin, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen und die Dame gut an die Hand nehmen.
Und Moni, gibt's so rote Flaggen, wenn du Trainingstipps liest, wenn du Coaching-Tipps mitbekommst, wenn du Influencer-Tipps siehst? Gibt es so irgendwas, wo du sagst, absolutes No-Go, speziell für Frauen?
Nee, also da habe ich nichts, was sich jetzt von Männern unterscheidet, wo ich sagen würde, das ist ein No-Go. Nö, fällt mir gerade nichts zu ein. Nee.
Okay. Maiken, du bist ja auch Trainerin einer Laufgruppe.
Ja.
Richtig, haben wir schon gesagt, Hamburg Running.
Ja.
Wie findet eine Frau eine, die passt?
Die geht da einfach mal hin.
Okay.
Das Schöne ist ja, dass es in vielen Laufgruppen, also dass sie sehr gemischt sind und ja, letzten Endes muss ja jede Frau oder jeder Mensch sowieso für sich entscheiden, wo möchte ich hin, wie ticke ich, was passt zu mir. Da würde ich nie auf die Idee kommen zu sagen, ah ja, das würde zu dir oder das würde zu dir passen oder das eben nicht. Also das muss, finde ich, jeder dann letzten Endes selber ausprobieren und einfach mal hingehen. Ja.
Ja, das war eine tolle Runde hier zu 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben jetzt Tori mal mitgezählt, die Moni noch gerade am Stillen ist. Ich würde euch trotzdem so ganz zum Schluss würde ich euch mal überfallen und sagen, wenn jede Hörerin jetzt nur eine Sache aus dem Gesagten mitnehmen sollte, welche soll das sein? Ich fange jetzt mal bei Sonja überfallartig an.
Okay, ich sage ganz spontan Machtkrafttraining. Frauen machen nicht so gerne Krafttraining, also läuferspezifisches Krafttraining. Da ist zum Beispiel bei mir die Lieblingsübung Liegestütze und da drehen oft die Frauen mit den Augen, weil sie sagen, oh, ich kann keine Liegestütze, ich hasse Liegestützen. Und nochmal, was man nicht kann, macht man nicht gerne, muss man machen. Mach Krafttraining, es kommt deinem Laufstil zugute und mach ab und zu auch mal Tempoläufe. Das wird dir körperlich gut tun.
Guck Maiken an.
Okay,
Eine
Maiken
Sache,
antwortet und ja, Sonny hat die Top One genannt. Und das nächste, was ich sagen möchte, ist, keine Angst vor langsamem Laufen. Also bastelt an eurer aeroben Ausdauerfähigkeit. Es gibt kein zu langsam. Es gibt nur zu schnell und zu wenig. Diesen tollen Satz hat mein Trainerausbilder, der Tim aus Berlin, der hat den Satz gesagt, den finde ich sehr, sehr treffend.
Shoutout an Tim
Jurich.
Jurich
Ja,
aus Berlin, ja.
Landestrainer von Berliner
Cool,
Sport.
ja.
Da muss ich jetzt leider widersprechen. Ich würde schon sagen, quäl dich. Weil nur dann wird man schneller, aber vor allem habt Spaß an dem, was ihr macht.
weil ansonsten muss man nicht laufen gehen. Das Wichtigste ist ja, dass es uns Bock macht, jeden Tag zu
laufen. Aber das ist, und da muss ich kurz rein, das ist genau die Schnittmenge. Ich muss sowohl Maiken recht geben wie auch Moni, weil dieses Lauf langsam gibt jetzt ganz vielen Frauen den Mut zu sagen, du kannst ruhig langsam laufen. Frauen laufen gerne langsam und denken aber, dann bin ich eine schlechte Läuferin. Und nein, bist du nicht. Du brauchst diese aerobe Grundlage. Und andererseits, nimm bitte auch Monis Tipp, quäl dich, du Sau. Entschuldigung.
Du sollst ja auch nicht nur langsam laufen,
genau.
Ne?
Also genau. Beides zusammen ist, glaube ich, die perfekte Mischung.
Und dann noch das Krafttraining. Wann und immer du nicht laufen kannst, bitte mach Kraft.
Und ganz zum Abschluss, weil ich weiß, dass ihr alle drei noch große Projekte vor euch habt, bestimmt. Vielleicht nehmt ihr unsere Hörerin und Hörer einmal mit, was so ansteht, was euch wichtig ist. Sonja werde ich stoßen, wenn sie die beiden entscheidenden Dinge nicht nennt. Aber vielleicht startet Moni mal als erstes.
Ja, Sonja und ich schreiben ein Laufbuch für Frauen. So.
So nämlich.
Das ist
ein
das, Runners World Laufbuch. Genau, da werden wir nochmal all das, was wir heute angerissen haben, sehr deutlich im Detail besprechen und freuen uns auf das Projekt. Wir sind schon mittendrin und das wird eine richtig gute Sache, da bin ich mir sehr sicher.
Und erscheint im nächsten Frühjahr?
Ja, März, April, ne?
In der Runners World Buchreihe sind wir ganz, ganz glücklich, dass wir euch beide da gewonnen haben als Autorin. Maiken, bei dir großes Projekt, was ansteht?
Naja, ich werde dann das Buch lesen, ne? Nächstes Jahr.
Lesen lernen. Völlig
logisch. Nee, ansonsten habe ich jetzt erstmal keine großen Projekte. Ich muss mich noch entscheiden, was ich im nächsten Jahr laufen werde. Also wo mein Fokus hingeht, das hängt ab von der Western States Lottery, die im Dezember stattfindet. Auf jeden Fall werde ich fleißig weitermachen mit Krafttraining. Das ist so mein geheimes Projekt, dass ich Woche für Woche da wirklich jetzt seit einem Jahr dabei bin und eine Kontinuität hergestellt habe. Und und ich werde weiter laufen natürlich und immer im Hinterkopf behalten, dass ich irgendwann die 100 Meilen renne.
Und leider hast du im Oktober keine Zeit, sonst hätte ich dich da so gerne als Coach mit an Bord gehabt. Wir machen nämlich ein Frauenlaufcamp im Oktober. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil da sind wir dann tatsächlich, sorry Martin, da sind wir mal ganz unter uns. Und da entstehen auch nochmal so ganz eigene Vibes. Nicht nur, dass Frauen gerne viel reden, also es werden viele tolle Gespräche dort sein, es werden viele tolle Läufe sein. Das findet im Rheingau statt, in einem ganz tollen Hotel im Waldweit. Und wir werden auf dem Rheinsteig dahin cruisen und schnattern und uns aber abends auch mit Krafttraining ein bisschen auf Vordermann bringen.
Und wo kann man sich darüber informieren?
Na, selbstverständlich auf eurer Seite bei Runners World. Anmelden könnt ihr euch auf meiner Seite dann, sonjavonopel.com. Aber wenn ihr googelt Runners World Frauenlaufcamp, dann findet ihr das Camp. Und dann freue ich mich sehr, wenn ich die eine oder andere Dame dort begrüßen darf.
Ich danke euch sehr. Wir haben jetzt auch Huddel, Leute. Wir müssen nämlich jetzt, müssen wir los. Unsere Camplerinnen und Campler warten darauf, dass wir zum Krafttraining rufen. Die Podcast-Aufnahme findet jetzt am Mittwoch statt, also 2 Tage bevor der Podcast live geht. Am Tag des Livegangs sind wir aber auch auf irgendeinem Berg mit unseren Camplerinnen und Camplern unterwegs. Ich danke euch sehr.